Wir sind noch in der Predigtreihe heute, Nehemia, die Kraft einer Vision Gottes, noch heute, weil das die letzte Einheit ist und die heißt, die Kraft einer Vision Gottes, sie führt zur Freude und da können wir auch sagen, sie führt zur Anbetung. Am zweiten Teil der Predigt möchte ich dann nochmal eine kurze Zusammenfassung der Reihe machen und auch Anregungen geben für uns nochmal im Einzelnen, was es sein kann, was für dich oder für jemanden von uns wichtig sein kann. Ich fange mal mit einer sehr persönlichen Frage an. Kannst du für dich ganz persönlich mal überlegen, einen Moment. Hast du jemanden, der dich hinterfragen darf? Hast du jemanden, der dich hinterfragen darf? Also meistens ist das jemand aus dem ganz nahen Umfeld, aus der Familie vielleicht oder eine gute Freundin oder ein guter Freund. Gemeint ist, dass du ja auch mal kritisch hinterfragt wirst über das, was du denkst oder tust. Wieso tust du das, was du tust? Welche Absicht hast du oder welches Ziel hast du gerade mit dem, was du machst? Meinst du, dass das richtig ist? Und du merkst, oh, da muss ich nochmal neu drüber nachdenken. Vielleicht auch eine Frage nach deinen Emotionen oder nach deinen Einstellungen und du überprüfst es für dich einfach nochmal. Wir haben heute das 9. und das 10. Kapitel, ich werde nur ganz kurze Teile daraus nehmen und einige Verse habe ich mitgebracht. In diesem 9. Kapitel beginnt es mit den Versen 1 bis 3, die möchte ich mal mit uns lesen. Also das Volk kommt zusammen und dann heißt es, am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten zu einem Fasttag. Sie hatten den Sack angelegt und sich Erde auf den Kopf gestreut. Alle, die als Nachkommen Jakobs zu Israel gehörten, trennten sich ausdrücklich von allen Fremden und traten vor den Herrn, um ihre Schuld und die Schuld ihrer Vorfahren zu bekennen. Sie erhoben sich von ihren Plätzen und 3 Stunden lang wurden ihnen aus dem Gesetzbuch des Herrn ihres Gottes vorgelesen. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder und bekannten ihm ihre Verfehlungen ebenfalls 3 Stunden lang. Hinterfragen lassen von der Autorität Gottes. Das ist hier passiert in dem Moment. Und vielleicht wundern wir uns, dass das damals so auch äußerlich passiert. Was bedeutet das, wenn wir Erde oder ja, was von der Erde auf den Kopf streuen? Dann heißt das, das ist Zerbrechlichkeit gemeint. Die Erde ist ja das, was Gott geschaffen hat. Er schuf den Menschen aus der Erde und es ist das, was am Ende, wo es dann heißt Erde zu Erde. Und wir wissen, dass, ja, dass das auch organisch gesehen so sein wird. Also etwas Zerbrechliches. Der Mensch und das Leben, das ist zerbrechlich. Und der Sack, diese einfache Leinen, den man sich umhängt, das drückt auch aus, dass wir diese Bestürzung, diese Einfachheit des Lebens auch in dem Moment wahrnehmen. Und das Volk, es erkannte seine Verantwortung. Es hat gemerkt, dass wenn es das gehört hat, was ihnen vorgelesen worden ist, dass es etwas mit ihrem Leben zu tun hat, das so vor Gott doch nicht ganz bestehen kann. Sie merken, sie geben ihre Fehler zu. Sie sehen, wo sie egoistisch gehandelt haben, wo sie anderen Falsches gegenüber getan haben, wo schlechte Motive ihr Herz bestimmt haben, wo andere Dinge wichtiger waren als Gott selber. Und dieses Bekennen, dass da etwas vor Gott nicht in Ordnung ist, das ist uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle fremd, wenn das so öffentlich geschieht, so laut geschieht, ausgesprochen. Da ist das Wort Beichte für uns vielleicht etwas fremder, als es in der katholischen Kirche ist. Da gibt es das in den Kirchen, dass dort man hingehen kann und dann die Beichte abgenommen wird. Man darf das laut aussprechen. Ich will jetzt insofern einfach nur mal darauf hinweisen, dass in jeder Art, wie Sünde bekannt wird vor Gott, es befreit, unabhängig davon, ob wir das laut oder leise tun. Aber wir dürfen es einfach Gott aussprechen, zu sagen, Gott, ich bekenne, ich bin ärgerlich. Ich bekenne, ich habe Lügen geglaubt oder ich habe Lügen ausgesprochen. Ich bekenne, dass ich andere Wege gegangen bin, als die du von mir erwartet hast. Ich bekenne, ich liebe mein Geld mehr oder irgendetwas anderes mehr als dich. Und in dem Moment, wo wir das bekennen, passiert etwas, dass wir in den Gleichklang mit Gott kommen. In das kommen, was er eigentlich möchte, dass wir ja das in Ordnung bringen, dass das einfach vor den kommt, der weiß, was gut ist und was wahr ist. Dann kann ich sagen, Gott, ich weiß, du willst, dass ich frei von Ärger lebe. Ich danke dir, dass du mich berufen hast, mir zu vergeben und in Vergebung zu leben. Und ich weiß und danke dir, dass du das Wichtigste sein willst für mein Leben. Und wir können das alleine tun, einfach im Gebet vor Gott aussprechen. Aber ich weiß nicht, wer die Erfahrung vielleicht gemacht hat, das auch mal vor jemand anders auszusprechen. Da, wo ich das im Leben machen konnte, vor Menschen, denen man vertrauen kann, Verschwiegenheit setzt das einfach voraus, ist das sehr befreiend. Man hört sich selber das auch noch mal laut aussprechen. Und das Wunderbare, das wir als Christen erleben dürfen durch Jesus Christus, der die Vollmacht gibt, dass wir in seinem Namen Vergebung zusprechen dürfen. Denn er sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wenn jemand die Sünden bekennt, dann darf man demjenigen zusprechen, im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn wir das mal gehört haben, das ist eine echte Ermutigung, weil wir wissen dürfen, es ist wirklich passiert. Also die Frage, die so im Raum steht, kennst du jemanden oder hast du jemanden in deinem Umfeld, der dich selbstkritisch oder dich kritisch auch hinterfragen darf? Und darf das Wort Gottes, darf die Bibel dich kritisch hinterfragen? Dass du einfach merkst, was Gottes Wille ist und du merkst, okay, das ist bei mir jetzt anders. Das möchte ich auch gerne, dass es wieder in Ordnung kommt. Und deswegen lade ich ein, dass wir in der Begegnung mit der Bibel, mit den Worten Gottes, mit seinem Willen und seiner großen Liebe uns, ich sag mal, erweichen zu lassen, offen zu werden dafür, dass er uns verändern will. Weil das ist ein Schritt, der dazu führt. Also der erste Gedanke, hinterfragen lassen von der Autorität Gottes. Das haben die hier das Volk Israel hat das hier erlebt. Und dann passiert etwas, ich will das mal nennen, Durchbrechen falscher Verhaltensmuster. Das ganze Kapitel 9, das lohnt sich mal zu lesen. Ich will nur mal den Anfang lesen. Da heißt es im Vers, also Anfang eines bestimmten Abschnittes, Vers 16 und 17. Doch unsere Vorfahren wurden eigenmächtig und widerspenstig. Sie wollten deine Gebote nicht befolgen. Sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht mehr an deine Wunder, die du an ihnen vollbracht hattest. Stattdessen lehnten sie sich auf und wählten einen Anführer, um die Sklaverei in Ägypten zurückzukehren. Du bist ein Gott, der vergibt, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und voll beständiger Liebe. Durchbrechen falscher Verhaltensmuster. Wieso ist das hier die Überschrift? Weil es kommt in der langen Predigt, von der wir eben schon etwas gehört haben, im Vorfeld der Predigt, und da kommt es dazu, dass immer wieder aufgezählt wird, was das Volk gemacht hat und dass es sich im Grunde wieder abgekehrt hat von Gott. Aber Gott gibt eine Reaktion. Er sagt zunächst, okay, dann müsst ihr mit diesen Konsequenzen auch leben. Das ist so, das erleben wir auch. Dass wenn wir uns abwenden von Gott, müssen wir erst einmal mit diesen Konsequenzen leben, dass wir entfernt sind von Gott. Aber er zeigt sich auch immer wieder mit seiner Liebe und Güte. Weil es so ausführlich dort beschrieben ist, ist es wichtig, und deswegen möchte ich es stichwortartig uns mal mitbringen. Ich will nur die Überschriften dazu lesen. Das heißt, in den Versen 16, 17, wie wir eben gelesen haben, heißt es, sie werden übermütig, sie weigern sich, auf Gott zu hören. Die Konsequenzen treten ein, sie müssen damit leben, aber sie erleben auch, so heißt es dann weiter, dass Gott voll Liebe, Erbarmen und Güte ist. Der nächste Vers beschreibt, dass sie Gott beleidigen im Glauben, weil sie an andere Götter glauben. Sie müssen mit den Konsequenzen leben, aber Gott zeigt sich auch in seinem Erbarmen. Dann heißt es, sie rebellieren gegen Gott und töten die Propheten, die sie wieder auf den Weg bringen wollen. Sie müssen mit den Konsequenzen leben, aber dann zeigt sich Gott auch wieder mit seinem Erbarmen. Sie lehnten sich von Neuem gegen Gott auf. In Vers 28, Gott erweist sich ihnen mit seinem Erbarmen, heißt es dann. Sie hielten sich nicht an seine Gebote. Und dann heißt es, geduldig ertrugst du sie viele Jahre. Und dann wieder eine andere Begebenheit, die beschrieben wird. Sie blieben taub für dich. Aber du, Gott, bist voller Liebe und Erbarmen. Ist doch merkwürdig, dass das so ausführlich beschrieben wird. Und immer wieder, und man denkt, ach, das kann doch nicht wahr sein. Oh, gut, dass ich das anders erlebe. Oder? Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Ich kenne solche Kreisläufe. Dass man merkt, Mensch, ach, jetzt ist das wieder, wo ich irgendwo auf einem ganz anderen Weg bin, wollte doch eigentlich näher da mit Gott unterwegs sein. Und ich weiß jetzt nicht, was für Kreisläufe du vielleicht im Kopf hast, wo du merkst, ich gehe da eine Schleife und merke, das ist nicht gut, ich korrigiere das, aber dann passiert es doch irgendwo auf eine Art wieder und ich brauche nochmal Korrektur. Das ist dem Volk damals so passiert. Und ich glaube, es passiert uns auch, dass wir bei Gott immer wieder auch in eine Entfernung kommen, in einen Abstand kommen, vielleicht auch eben in Sünde fallen und es nötig haben, zurückzukehren. Und er nimmt uns an und seine Liebe, Geduld, sein Erbarmen, seine Güte, das ist unendlich groß. Es wird immer und immer wieder betont. Ist das nicht schön zu wissen? Wir müssen nicht aufhören, zu Gott zu kommen. Wir dürfen immer wieder zu Gott kommen, eben auch wenn wir vielleicht wieder gescheitert sind, wie wir unzufrieden denken, Mensch, warum muss mir das wieder passieren? Und deswegen ist dieser eine Vers, den möchte ich nochmal herausheben, ganz groß. Da heißt es im Vers 17, du bist ein Gott, der vergibt, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und voller beständiger Liebe. Der ist so groß an der Wand, damit er groß in unserem Herzen wird. Dass wir ihn nachbuchstabieren und nicht denken, ach, jetzt ist mir das doch wieder passiert, das hat doch keinen Sinn. Nein, wir dürfen weitergehen, wir dürfen wissen, er ist ein Gott, der vergibt, er ist gnädig, er ist barmherzig, er nimmt dir das alles weg in Jesus, in Jesu Namen. Und er ist beständig voller Liebe. Ja, diese wiederkehrenden, wiederholenden Selbstumkreisungen, diese Verhaltensmuster, wo wir uns irgendwo auflehnen gegen Gott, die kennen wir sicher auch. Verhaltensweisen, wo wir merken, dass da tue ich anderem immer wieder weh und das will ich ja gar nicht. Und ich muss mich aber dann einfach nochmal wieder korrigieren. Das ist ein Weg, den wir gehen und der muss uns nicht beängstigen, sondern auch wenn es vielleicht, ich sag mal, ein nerviger Kreislauf für uns ist, weil er scheinbar uns zurückwirft, Gott will uns weiterbringen. Immer dann, wenn wir, und das ist das, was wir tun können, uns wieder neu ihm zuwenden, wieder neu ihm das bekennen und zu erkennen, Herr, du willst vergeben. Aber wie kann das sein? Gott ist doch ein gerechter Gott. Ein gerechter Gott, das heißt, er muss doch Unrecht bestrafen, das ist doch sein Wesen. Also ein gerechter Gott, der fordert Gericht. Ein gerechter, heiliger Gott, also ein Gott, der keine Sünde in sich trägt. Wie geht der um mit dieser Schuld? Also wie kann Gott eigentlich, wenn er gerecht ist, überhaupt barmherzig sein? Und diese Spannung, die ist hier nicht aufgelöst im Nehemia-Buch. Die ist ganz besonders aufgelöst 500 Jahre später im Erscheinen und im Wesen und in der Lehre und im Wirken Jesu Christi. Da heißt es, Jesus war genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Hebräer 4. Also hat Jesus Christus diesen Kreislauf, der immer wiederkehrt, durchbrochen. Er hat ihn ein für alle Mal mit seinem Tod am Kreuz zerschlagen. Nicht, dass dieser Kreislauf nicht entsteht, doch er entsteht, wir kennen das. Aber der Zorn Gottes, dass wir wieder in diese Trennung mit ihm hineingekommen sind, weil wir uns abgewandt haben durch unser Verhalten oder unser Wesen. Das ist durchschlagen. Und weil das so wichtig ist, habe ich dazu nochmal einen wichtigen Vers aus dem Römerbrief mitgebracht, Kapitel 3. Den muss man ganz langsam lesen und nochmal auf sich wirken lassen. Da heißt es, Jesus Christus hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht, also zum stellvertretenden Opfer. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die stellvertretende Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Der hat es in sich, ne? So ist Paulus. Der hat in einem Satz das ganze Evangelium enthalten. Jesus hat diesen Kreislauf von Schuld und damit auch in eine Entfernung von Gott zu kommen, hat er durchschlagen, indem dadurch Vergebung möglich ist. Dass wir sagen dürfen, nicht ich muss die Schuld tragen, sondern ich darf sie auf Jesus legen. Und damit ist diese Distanz wieder aufgehoben. Jesus hat am Kreuz diese Sünde weggenommen, deine, meine Sünde, und er befreit uns und schenkt uns Vergebung. Die Menschen in der Zeit Nehemias haben das so in Jesus Christus nicht erfahren dürfen. Deswegen dürfen wir umso dankbarer heute sein. Und die dankbare Antwort für uns ist, dass wir das Gott auch ausdrücken, ihm sagen. Und das tun wir in ganz besonderer Weise durch Dank und Anbetung. So wie wir das jetzt in Liedern getan haben, das können wir in unserem Herzen ausdrücken. Und das ist hier in den Versen danach nochmal aufgeführt. Dann fangen sie an, auch zu staunen. Wir staunen über die Vergebung, aber wir staunen auch, wie die Menschen damals in der Zeit Nehemias, über Gottes Schöpfung und seine Macht. Herr, du machst alles lebendig und das himmlische Herr betet dich an. Ja, das himmlische Herr, das sehen wir nicht, aber das sind die Engel und das sind die Mächte, die in der unsichtbaren Welt sind. Sie beten Gott jetzt schon an. Und wir lernen das auch, dass wir so dankbar darüber werden, dass in Christus dieser Kreislauf zerschlagen ist und wir befreit sein dürfen, dass wir in dieser liebenden Verbindung mit Gott leben dürfen, dass wir Gott anbeten. Auch über seine Schöpfung, über alles, was er gemacht hat. Auch dich und mich, jeden Einzelnen von uns. Anbetung. Und wenn wir das von Herzen tun und wieder tun, dann merken wir, dass das zu einer Haltung wird. Einer dankbaren Haltung, einer Haltung der Anbetung Gott gegenüber. Und das wird unser Leben wirklich verändern. Ja, unser Leben wird durchzogen sein von Freude, von Dankbarkeit und von Anbetung. Und das wünsche ich jedem von uns von Herzen. Dass wir jetzt nicht verzweifeln und sagen, Mensch, da ist so viel geschrieben von Sünde und all diesen Dingen, die unser Herz manchmal schwer machen. Sondern es ist von der Befreiung die Rede und von der Nähe, die wir wieder zu Gott finden dürfen durch Gottes Liebe. Und dass wir in diese Haltung der Anbetung, der Freude hineinkommen. Ich möchte ein kleines Schlussfeuerwerk machen. Dass es glitzert und dass es schön aussieht und blitzt, das hoffe ich, kann Gott schenken, weil es sein Wort ist. Das geht darum, dass die Serie von Nehemia nochmal in ein paar Stationen uns vor Augen geht. Weil manche haben vielleicht den einen oder anderen Sonntag da nicht so mitkriegen können oder wie auch immer, oder dass man es einfach nochmal vor Augen hat. Und ich will nicht alles nochmal wiederholen. Ich will nur sagen, was war der eine Gedanke, der aus diesem Sonntag herauskam. Und deswegen Feuerwerk, weil vielleicht ist es dieser eine Stern, den du dir jetzt greifst und sagst, und den nehme ich mit nach Hause, diesen Gedanken. Ich möchte niemanden überladen oder überfrachten jetzt, aber dass wir nochmal merken, dieser eine Gedanke, dieses eine, das ist es, was Gott mir zeigt. Das eine, wir hatten darüber geredet, die Kraft einer Vision Gottes, sie ist schmerzhaft geboren, weil Nehemia hat gesehen, gehört von seinem Bruder, dass die Mauern in Jerusalem seit 150 Jahren in Schutt und Asche liegen. Und Jerusalem war die Stadt Gottes. Sie sollte zur Ehre Gottes sein. Und das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Und alle scheinen sich daran gewöhnt zu haben. Und er hat es aufs Herz gelegt bekommen, zu sagen, nein, die Mauer muss wieder aufgebaut werden. Er hat gelitten darunter, dass das so war. Und wir haben uns daran erinnert, Mitleiden an dem, was Gott wichtig ist. Gottes Ehre muss wieder aufgerichtet werden. Mitleiden an dem, was Gott wichtig ist. Gott will, dass Menschen, die wir kennen, dass sie Gott auch kennenlernen. Vielleicht leiden wir darunter und dass wir dieses Leiden auch vor Gott bringen und sagen, Herr, ich wünsche mir so sehr, dass der oder die dich auch noch kennenlernt. Weil Gott möchte, dass alle zu ihm finden. Und diese Vision, die der Nehemia damals hatte, das ist in dem ersten Kapitel ja so beschrieben, dass diese Mauer wieder aufgerichtet wird zur Ehre Gottes, die hat ihn so bewegt, dass die ganzen Kapitel, die danach kommen, ja unfassbar sind, was da passiert ist. Was Gott in Bewegung gesetzt hat. Und Gott kann durch dich auch etwas in Bewegung setzen. Und ganz egal, wie alt du bist, dass er dir eine Vision für das gibt, was vor dir liegt, vor deinem Leben liegt. Und deswegen war die Frage, was für eine Vision hat Gott für dein Leben? Was für ein Bild von der Zukunft hat Gott für dein Leben? Das können wir ihn nur ganz persönlich fragen. Das wird er uns deutlich machen. Die andere Predigt war dann die Kraft einer Vision Gottes von allen verinnerlicht. Nehemia ist losgegangen, aber erst nachdem er mit dem König geredet hat und das hätte unter Todesstrafe stehen können, sich einfach an den König zu wenden und zu sagen, ich möchte 1600 Kilometer nach Jerusalem und dort die Mauer aufbauen. Und deswegen hat er Mut gebraucht und die Abhängigkeit, dass Gott den richtigen Moment schenkt, dass er den König fragen kann, dass er losgehen kann. Und wir? Was braucht gerade Mut und die Abhängigkeit von Gott bei deinen nächsten Schritten? Du musst vielleicht keine 1600 Kilometer weit wohin und eine Aufgabe erfüllen, die völlig unrealistisch im ersten Moment scheint. Aber vielleicht hast du auch Herausforderungen vor dir. Dinge, die dir jetzt vielleicht noch Angst machen oder wo du Zweifel hast. Wie soll das werden, Herr? Den Mut und die Abhängigkeit, den dürfen wir auch von Gott uns schenken lassen. Und dann hat er sich wirklich auf die Reise gemacht, ist in Jerusalem angekommen, hat sich das alles angeschaut und hat gemerkt, jetzt brauche ich viele Helfer und hat sich auf den Weg gemacht, andere mitzunehmen in diese Vision hinein. Und wo sollen wir, wo kennst du vielleicht jemanden, den du mitnehmen könntest auf den Weg, das Reich Gottes hier mitzubauen? Und eine nächste Predigt war dann, ja, die Vision Gottes, sie ist auch Widerständen ausgesetzt. Und da habe ich nur einen einzigen Satz mitgebracht, weil der ist den Leuten dort gesagt, als die Feinde ankamen und sie verhindern wollten und sie die Waffenrüstung in der einen Hand und in der anderen Hand die Mauersteine dann nehmen mussten, dass sie sich verteidigen konnten, während sie gebaut haben. Und da hinein kommt dieser eine Satz. Habt keine Angst, denkt daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Ja, das ist, wenn wir in Herausforderungen stehen, wenn wir angefeindet werden. Dann können wir uns nur auf diesen Herrn verlassen, dass er uns beisteht und dass er bei uns ist und das will er. Und ein letztes, das waren die letzten beiden, die fasse ich zusammen, dass die Vision Gottes ständig erneuert werden muss, das ist wichtig. Und dass sie durch Gottes Wort, durch das, was er sagt, auch in der Bibel, dass wir sie darin festmachen. Gott führt auch uns mit seinen Worten und der Bibel näher zu sich. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, wird er uns immer in seine Nähe ziehen. Seine Liebe und sein Wille wird klarer für uns. Und deswegen ist es schön, wenn wir uns immer wieder auf welche Art und Weise auch mit der Bibel beschäftigen. Ob durch Hören, durch Lesen, durch Fernsehen, auch dort kann man die Bibel aufnehmen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Und wir werden merken, die Liebe zu Gott wird wachsen, sein Reden zu uns. Und die Frage, die dahinter steht, bin ich bereit dazu? Wir haben gemerkt, es war eine Reise nicht nur in die Vergangenheit, in die Zeit von Nehemia, sondern sie hat sehr viel mit dem zu tun, was Gott uns auch heute sagen will. Und was Gott einem jeden vielleicht aufs Herz gelegt hat, auf diesem Weg, in dieser Reise. Und ich möchte abschließen nochmal mit dem Vers, den wir heute gehört haben. Du bist ein Gott, der vergibt, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und voll beständiger Liebe. Lassen wir uns noch miteinander beten. Lieber Herr und Gott, du hast uns mit den Begebenheiten von Nehemia mit hineingenommen in etwas, wo du unglaublich intensiv auch gewirkt hast. Diese Vision, dem Nehemia aufs Herz zu legen, die ja scheinbar so unrealistisch groß ist. Und dann hast du selbst dazu beigetragen, dass sie Realität geworden ist. Dass Nehemia nach Jerusalem gezogen ist und dort viele Menschen begeistern konnte für den Gedanken, dass du wieder verherrlicht wirst, indem die Mauer aufgerichtet wird. Und dann hast du geholfen, auch gegen Widerstände. Und es wurde alles vollbracht und es konnte auch wieder eine neue Ordnung aufgebaut werden, die du dir vorgestellt hast, wie die Menschen dort jetzt leben konnten. Ja, und du nimmst uns mit auf diesem Weg und machst uns vieles deutlich. Und vielleicht ist es dieser eine Gedanke, den wir jetzt festhalten wollen, dann hilf uns dabei, in deiner Nähe und mit dir, das auch umzusetzen, was du uns gezeigt hast. Wir danken dir, loben dich und preisen dich, dass du vergibst, dass du gnädig bist und barmherzig und dass du voll beständiger Liebe bist. Amen.